Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Schon die vierte Rednerin sieht die ersten Redundanzen in den Kommentaren. Und es ist auch wichtig, dass wir einander bestätigen, wo wir Übereinstimmung haben. Erlauben Sie mir deshalb aber einen etwas anderen Zugang. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, wie sehr ich diese Möglichkeit zu einer Anhörung begrüße und wie wichtig ich sie finde. Wir haben viele Argumente hinter und zwischen den Kulissen miteinander ausgetauscht und selbst dort, wo man einen grundsätzlich unterschiedlichen Zugang zu dem Thema Föderalismusreform hat, Konsens in der Sache oft erzielen können, was die Notwendigkeiten einer wirklichen Stärkung der Hochschulen betrifft. Ich möchte hier vor allen Dingen sagen, dass es mir wichtig scheint, dass diese Anhörung tatsächlich die Tür öffnet für ein grundsätzliches Überdenken der Regelungen, die im Augenblick vorgesehen sind. Ich weiß, dass das nicht trivial ist. Der Kompromiss, wie er jetzt vorliegt und wie er beschlossen worden ist, betrifft eine Reform, die von ganz großer grundlegender Bedeutung ist. Und auch wenn ich gleich an einzelnen Punkten deutliche Kritik übe, wir haben das ja schriftlich auch schon getan, so will ich dies doch bekräftigen. Es ist nicht trivial, um einer Sache willen zu sagen, wir schnüren dieses Paket doch noch einmal auf. Wenn Sie dies tun, dann sagen Sie damit, der Hochschulbereich ist einer, von dem wir so große Beiträge zur Lösung der Zukunftsprobleme Deutschlands erwarten, dass es dies wert ist. Und nur wenn dazu eine tatsächliche Bereitschaft besteht, macht dies alles hier auch Sinn. Wenn diese Bereitschaft aber besteht und wenn diese Gespräche hier heute dazu führen können, dass wir über die Sache noch einmal grundsätzlich nachdenken, dann hat die Politik die Möglichkeit, wirkliche Gestaltungskraft zu zeigen. Und dann hat sie auch die Möglichkeit, an Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und wir wissen, dass uns allen dies auch ein Anliegen sein muss. In der Sache. Ich habe vier Anliegen. Wir haben sie auch schon formuliert. In den Ausführungen zum Artikel 91b schließe ich mich dem Kollegen Bode an. Er hat im Detail argumentiert. In der Sache muss herauskommen, dass die Länder sich stark genug fühlen, und sie sind ja politisch nun wahrlich erstarkt, in Zusammenarbeit mit dem Bund das Notwendige für die Hochschulen zu tun, wenn sie gemeinsam mehr leisten können als einzeln. Zweitens. Es muss möglich sein, da wir doch ständig jetzt über Exzellenz und Kooperation von universitärer und außeruniversitärer Forschung von Landeseinrichtungen und Bundeseinrichtungen in der Exzellenzinitiative reden, Einrichtungen etwa wie die Technische Informationsbibliothek in Hannover, die gleichzeitig Universitätsbibliothek ist, weiter zu fördern und bei solchen sinnvollen Maßnahmen nicht die Förderkonstruktion grundsätzlich infrage zu stellen. Zweiter Punkt. Das Abweichungsrecht macht mir in zwei Bereichen die größten Sorgen. Es ist gleichzeitig der politisch schwierigste Punkt. Wir brauchen eine einheitliche und kontinuierlich verlässliche Struktur der Hochschulabschlüsse. Und ich meine, wir brauchen auch bei der Kapazitätsermittlung und bei der Zulassung in den zulassungsbeschränkten Studiengängen einen bundeseinheitlichen Rahmen. Warum, will ich gerne später in der Anhörung begründen. Nur hier fordern wir eine bundesrahmenrechtliche Regelung und die Zustimmung des Bundesrates dazu, damit wir aus den Endlosschleifen der Infragestellung herauskommen und die Hochschulen zum Beispiel nicht ständig parallel Studienstrukturen und Abschlüsse wechseln müssen. Dies ist keine Forderung für einen Zentralismus, um dieser Polemik gleich das Wasser abzugraben. Das ist nicht das, was wir für die Hochschulen wollen. Wir wollen nur in den wichtigsten Eckpunkten Verlässlichkeit, damit wir auch in Europa und gegenüber den Studierenden und gegenüber dem Arbeitsmarkt mit einer verlässlichen, erkennbaren Identität dastehen. Drittens, Hochschulbau. Herr Kassens hat im Detail argumentiert. Wenn wir den Artikel 91a, für den wir heftig gestritten haben, nicht erhalten können und nur die Verfahren reformieren, dann meine ich, müssen die Länder eine Gegenleistung erbringen. Die muss darin bestehen, dass sie die Gegenfinanzierung der Hochschulbaumittel, die sie vom Bund erhalten, auf Dauer sicherstellen und dass sie dabei auch die Zweckbindung über 2013 hinaus aufrechterhalten. Dann wird auch das Bekenntnis zu einer Stärkung der Hochschulen, zu einem Engagement für die Hochschulen glaubwürdig. Immer noch nicht gelöst ist damit allerdings das Problem, dass wir die Quote, mit der die Mittel transferiert werden, auf einen Durchschnittswert und nicht auf einer tatsächlich leistungs- und qualitätsorientierten Grundlage bewegen. Das sind die entscheidenden zentralen Punkte. Ich wünsche mir auch, dass es möglich sein wird, die zentralen Einrichtungen, die so wichtig sind für das Funktionieren unseres Wissenschaftssystems, unseres Bildungssystems insgesamt, wie die Mittlerorganisationen etwa und die Begabtenförderungswerke in der Förderung zu halten, in welcher geeigneten Form dies möglich ist. Ich denke, das wird weiter zu diskutieren sein. Danke Ihnen.